Lass uns noch einmal beten. Ja, lieber Herr, so bitte ich dich, füll du meinen Mund, dass ich deinen Ruhm verkünde und rühre du die Herzen an. Amen. Das Thema heute Morgen, es ist schon ein paar Mal angeklungen, heißt Gemeinschaft, der Urgrund von allem. Und ich möchte heute gerne eine Predigtreihe beginnen über die fünf Säulen der Gemeinde. So habe ich das mal genannt, die fünf Säulen der Gemeinde. Und heute geht es um die erste Säule, den ersten Punkt, der am Anfang war und der vor allem besteht. Und das ist Gemeinschaft. Und die hat in Gott ihren Anfang, in Gott. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, und hoffentlich kannst du diese Frage auch von ganzem Herzen bejahen, wenn ich dich frage, gibt es einen oder mehrere Menschen, die du lieb hast, die du sehr lieb hast? Und hast du auch schon mal erlebt, da war jemand, der hat dich geliebt? Hast du schon mal erlebt, ich bin geliebt? Seien das die Großeltern, die Eltern, Freunde, Geschwister, der Partner, Kinder, wer auch immer. Aber das ist eine wichtige Erfahrung, geliebt zu werden. Und hast du auch schon mal gemerkt, erlebt oder gespürt, dass Gott dich liebt? Woran hast du das gemerkt? Wie hast du Gottes Liebe gespürt? Musst du jetzt nicht laut beantworten. Das ist doch eigentlich eine interessante Frage, oder? Ihr Lieben, wir alle haben in uns von Gott die Fähigkeit bekommen zu lieben. Und wir alle haben auch ein tiefes Bedürfnis in uns, geliebt zu werden. Sehnsucht. Und wir reden auch viel von Liebe. Von Liebe ist viel die Rede, überall. Aber die Frage ist, was ist das denn eigentlich, Liebe? Kannst du das kurz auf den Punkt bringen? Was ist Liebe denn? Was heißt es denn, zu lieben und geliebt zu werden? Ist das ein Gefühl? Oder ist das eine Entscheidung? Oder ist das eine Kraft? Oder ist das eine Veranlagung, etwas Vererbtes? Suchst du dir aus, wen du liebst? Suchst du dir aus, wie stark du liebst? Oder ist das in dir drin schon angelegt? Sind wir ergriffen von Liebe und können wir manchmal gar nicht anders, als bestimmte Menschen zu lieben? Wünschst du dir vielleicht sogar, du könntest manchmal etwas weniger lieben, weil manche geliebte Personen dir schlaflose Nächte bereiten und Liebe richtig wehtun kann? Weil du dich so sehr sorgst, wie du es gar nicht willst? Was ist das, die Liebe in uns? Wo kommt sie her? Was macht sie mit uns? Und warum ist sie so stark? Drei Punkte habe ich uns heute mitgebracht, die Antwort darauf geben. Der erste Punkt, Gott ist Gemeinschaft. Nicht nur Gott hat Gemeinschaft, Gott ist Gemeinschaft und zwar liebevolle Gemeinschaft. Der zweite Punkt, worin wir Gottes Ebenbilder sind, worin wir Gott ähnlich sind. Und der dritte Punkt, das Ziel von allem. Der erste Punkt, Gott ist liebevolle Gemeinschaft. Wenn wir fragen, was Liebe ist und woher sie kommt, dann kommen wir an einem überhaupt nicht vorbei. Und das ist Gott, der Ursprung von allem. Also wenn wir Gemeinschaft erleben, dann muss in Gott Gemeinschaft sein. Gott ist der Schöpfer aller Dinge und er hat uns gemacht, wie wir sind, auch mit dieser besonderen Fähigkeit und mit diesem Bedürfnis nach liebevoller Gemeinschaft. Offensichtlich war ihm das wichtig und offensichtlich hat das etwas damit zu tun, wie er selber ist. Denn es heißt ja, er hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen. Er ist uns da sehr ähnlich. Wenn wir verstehen wollen, was Liebe ist und was sie mit uns machen möchte, dann müssen wir zuerst fragen, ja, wer ist denn Gott? Wie ist denn Gott? Was zeichnet ihn denn aus? Manche Leute fragen sich, was hat Gott eigentlich gemacht, bevor er die Welt und das Leben und alles erschaffen hat? Als noch kein anderer da war, kein Geschöpf, nur Gott, was hat er da gemacht? War er einsam? War er allein? Hat er sich gelangweilt? Hatte er nichts zu tun? War da überhaupt nichts los? Was hat Gott gemacht? Die Antwort lautet, im Anfang war Gott. So heißt es in der Bibel. Im Anfang war Gott. Und in 1. Johannes 4 steht, und Gott ist die Liebe. Gott ist Liebe. Am Anfang war also Liebe. Aber wen hat Gott geliebt, wenn noch gar keiner da war? Wen hat Gott geliebt, wenn er da schon Liebe war? In Johannes 17 hören wir, dass Jesus sagt, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich schon bei dir hatte, bevor die Welt war. Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir sind, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt, bevor die Welt gegründet war. Da hören wir es. Gott hat geliebt. Wen hat er geliebt? Seinen Sohn. Und der Sohn, den Vater. Und Jesus sagt, da war Herrlichkeit in dieser Beziehung, in dieser Liebe. Da war Herrlichkeit. Und ich wünsche mir, dass meine Kinder diese Herrlichkeit bekommen. Wenn du dich fragst, was ist Herrlichkeit, dann heißt das, von Gott geliebt zu werden. Das ist Herrlichkeit. Jesus sagt, das war herrlich mit meinem Vater. Ich habe nichts vermisst, das war wunderbar. Das war genug, das war nicht langweilig. Die Herrlichkeit bestand darin, dass der Vater den Sohn geliebt hat und der Sohn den Vater. Und um zu lieben, brauchst du immer drei Dinge. Du brauchst einen Liebenden, du brauchst einen Geliebten und du brauchst den Geist der Liebe, der die beiden miteinander verbindet. Und das ist Gott. Gott ist Gemeinschaft, Gott ist Liebe und darum ist er der dreieinige Gott. Verbundene Liebe, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und von einem Gott, von dem es heißt, dass er Liebe ist, der kann kein Einzelwesen sein. Dann können wir fragen, ja, wen hast du denn geliebt, bevor du die Welt gemacht hast? Darum ist Gott der dreieinige Gott und in ihm ist Beziehung, ist Liebe. Und das war schon vor Erschaffung der Welt so. Und Jesus sagt, diese Liebe war lebendig und herrlich. Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, sie lebten miteinander Gemeinschaft. Sie waren nicht einsam. Und das Wunderbare, was wir hier aber auch daraus merken, ist, dass dieser Herzenswunsch von Jesus, das war sein letztes Gebet, dass er gesagt hat, und ich wünsche mir, Vater, dass die, die ich liebe, in unsere Einheit, in unsere Liebe hineinkommen. Denn du hast mich genauso geliebt, wie du sie liebst. Das heißt, diese Liebe, die Gott in sich ist, und diese Gemeinschaft, die ist nicht exklusiv. Da sagt er nicht, ja, im innersten Zirkel, da möchte ich nur meinen Sohn und den Geist dabei haben. In der Liebe erster Klasse. Dann kommt noch die Liebe zweiter Klasse. Dann kommen irgendwann die Engel und die Menschen und so. Nein, wir Menschen, wir sind in unseren Liebesbeziehungen exklusiv, weil wir auch gar nicht anders können, weil wir begrenzt sind. Du kannst nicht jeden Menschen so lieben, wie du deinen Partner liebst oder wie du deine Kinder liebst. Aber Gott sagt, ich behalte diese Herrlichkeit nicht für mich. Die ist nicht exklusiv. Jesus sagt, ich wünsche mir, dass die Menschen in uns sind, so wie ich Vater in dir bin, genauso eins, genauso geliebt, genauso herrlich. Und das ist so krass. Das ist so krass. Das ist der Wunsch von Jesus, sein letzter Wille, sein letztes Gebet. So hat er gesagt, Johannes 17, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins sind und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast. Und jetzt kommt dieser Satz, und sie liebst, wie du mich liebst. Gott liebt uns genauso, wie er Jesus liebt. Können wir uns das vorstellen? Wie er seinen einzigen Sohn liebt? Jesus sagt, du liebst sie, wie du mich liebst. Die gleiche Liebe, erster Qualität. Das ist der erste Punkt. Gott ist liebevolle Gemeinschaft. Und jetzt der zweite Punkt, worin wir Gottes Ebenbilder sind. Wer sind wir denn? Wie sind wir gemacht? Wie wurden wir erschaffen? Wir wurden erschaffen von dem Gott, der Liebe und Gemeinschaft ist. Und nun heißt es im ersten Kapitel der Bibel, dass Gott uns Menschen schuf nach seinem Ebenbild, genauso wie sich selbst. Das, also nicht genauso, aber wir sind nach ihm empfunden, wir sollen ihn abbilden. Und worin liegt diese Ebenbildlichkeit? Und ich glaube, wir sind da sehr schnell dabei, sie in anderen Dingen erstmal zu vermuten, dass wir denken, ja, Gott hat uns dem Aussehen nach so gemacht, wie er ist, weil wir Bild hören. Oder wir denken, ja, dass wir einen Geist haben und einen Willen, einen freien Willen, eine Seele, das unterscheidet uns von den Tieren. Darin sind wir Gott ähnlich. Da kommen wir drauf. Und es ist auch so. Aber die Gottes-Ebenbildlichkeit liegt eben auch darin, dass wir die Fähigkeit bekommen haben, zu lieben. Wer kann lieben außer Gott? Wer kann lieben außer dem, dem Gott diese Fähigkeit gegeben hat? Und das sind wir Menschen. Und wenn wir uns lieben und wenn wir Gott lieben, dann bilden wir ihn ab, wie wir ihn besser nicht abbilden können. Darum hat Jesus gesagt, wenn ihr Liebe unter euch habt, dann wird die Welt erkennen, dass ihr meine Kinder seid, dass ihr mich widerspiegelt. Das ist Ebenbildlichkeit Gottes, wenn wir lieben, wenn wir seine Liebe in uns haben. Das ist Ebenbildlichkeit Gottes. Und das ist, wozu wir geschaffen wurden, in liebevollen Beziehungen zu leben. Das ist der höchste Sinn unseres Lebens, dass die Liebe Gottes uns immer mehr erfüllt, bis wir eines Tages bei ihm sind. In 1. Johannes 4 heißt es dementsprechend, ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott, und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Ist doch schön, oder? Wer liebt, ist von Gott geboren. Das heißt, der ist ihm ähnlich. Der ist sein Kind. Wer nicht liebt, der kennt Gott gar nicht, heißt es weiter. Denn Gott ist Liebe. Niemand hat Gott je gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, dann bleibt Gott in uns. Und seine Liebe ist in uns vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und das ist, wo Jesus sagen würde, Herrlichkeit. Und ist das nicht wunderbar? Wir dürfen Ebenbilder Gottes sein, denn er schenkt uns die Liebe, mit der er uns liebt in unser Herz, durch seinen Geist, wie wir hier hören, damit auch wir einander lieben können. Und vielleicht fragst du dich ja schon lange, was ist eigentlich der Sinn meines Lebens? Und vielleicht hast du auch schon Gott gefragt, Gott, was möchtest du eigentlich von mir? Und die Antwort lautet, der Sinn lautet, Gott sagt zu dir, suche mich, entdecke mich, dann wirst du auch anfangen, mich zu lieben. Und das ist der Sinn deines Lebens. Wenn du meine Liebe findest und wenn meine Liebe dich findet, das ist der Sinn deines Lebens. Und dann kommt alles andere, dann findest du auch deine Berufung und dann kannst du auch anfangen, andere Menschen zu lieben, für sie da zu sein. Aber das ist der Anfang, der Sinn. Gott liebt dich. Er will Gemeinschaft auch mit dir. Und er sehnt sich nach deiner Liebe. Und das ist so krass. Gott braucht unsere Liebe ja nicht. Aber er sehnt sich auch nach unserer Liebe. Das ist ihm wichtig. Und ich glaube, das wissen wir oft gar nicht. Wir denken ja, schön, Gott liebt mich. Das ist schön. Aber weiß ich auch, weißt du auch, dass Gott sich danach sehnt, dass auch du von Herzen sagst, Gott, ich liebe dich auch. Wo finden wir das? Das ist auch so eine wunderbare Spur im Wesen Gottes. Der dritte Punkt, das Ziel von allem. Hast du dich heute schon gefreut? Noch nicht so viele. Hast du dich schon gefreut? Hast du heute schon gebetet? Und hast du dich schon beim Beten gefreut heute? Passt das zusammen, beten und freuen? Sagst du, da kann ich mir Lustigeres vorstellen, Schöneres? Was tun wir denn, wenn wir beten? Wenn wir beten, nahen wir uns zu Gott, suchen wir ihn. Und gut, wenn wir dann wirklich ihn suchen und nicht nur irgendwelche Dinge, die wir von ihm haben wollen, sondern wenn wir erkennen, ich möchte das Herz Gottes finden, entdecken. Denn das Herz Gottes ist voller Liebe für mich. Und im Herz Gottes ist auch Freude für mich. Wie es heißt, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wahrhaft beten heißt Gottes Herz suchen, seine Nähe, Gemeinschaft mit ihm. Weil Gott diese Sehnsucht in uns angelegt hat, die wird nirgendwo anders gestillt, aber auch, weil Gott selber diese Sehnsucht teilt. Er möchte nicht nur, dass du kommst, sondern er möchte auch gerne zu dir kommen. Er sehnt sich auch nach dir. Deshalb ist Gebet der Ort, wo sich zwei Herzen begegnen, das Herz Gottes und unser Herz, und dann kann Gott reden. Und deshalb ist Beten keine Christenpflicht. Beten heißt, Gott lädt mich ein, von Herz zu Herz mit mir zu reden und sein Herz zu entdecken und mich daran zu freuen. Das Besondere an unserem Gott ist, er ist Gemeinschaft, er liebt Gemeinschaft. Und wenn wir ehrlich sind, wie oft vergessen wir das? Wie oft suchen wir seine Gemeinschaft nicht? Wie oft haben wir keine Lust zu beten? Wie oft sind wir mit ganz anderen Dingen beschäftigt als damit, Gott zu suchen? Aber Gott sehnt sich nach uns. Und am Anfang der Weltgeschichte sagt Gott, lasst uns Menschen machen, die uns gleich sind zu unserem Ebenbild. Und zu wem sagt er das? Nicht zu den Engeln. Nicht zu sich selbst, sondern er sagt, lasst uns Menschen machen. Und das, ihr Lieben, jetzt kommen wir noch zu einem weiteren wichtigen Aspekt, das können wir nicht als Einzelkinder leben, Gemeinschaft. Das können wir nur in der Gemeinschaft der anderen Kinder Gottes. Wir könnten sagen, Gott hat keine Einzelkinder. Denn diese Gemeinschaft mit Gott, die erleben wir auch im Bruder, in der Schwester. Gottes Leib ist nicht einer, ist schon einer, aber es ist ein großer Plural. Es ist eine Riesenfamilie. Wie wird Gott genannt, schon im Alten Testament? Der Herr Zebaoth. Und was heißt das? Der Herr der Heerscharen, der Fülle. Gott ist kein Einzelgänger. Und seine Geschöpfe sind unzählbar. Wie der Sand am Meer, so hat er es sogar schon einem Einzigen versprochen, Abraham. Keiner außer Gott kann sie alle zählen. Und schauen wir auf Jesus. Als er Mensch war, hier auf der Erde unterwegs, war er da so ein einsamer, heiliger Wanderprediger? Nein. Jesus war immer in der Gemeinschaft und er liebte Gemeinschaft. Und wenn er sich ab und zu mal zurückzog, was er ja tat, war er dann allein? Nein, dann hat er immer noch Gemeinschaft mit seinem Vater, die er dann gesucht hat in der Stille. Und Jesus hatte viele Jünger und er hatte sie gern. Meint ihr das auch? Oder war das so eine Pflichtveranstaltung? Ach, die kapieren immer nichts und ich muss ja jetzt halt Leute heranbilden, die dann was weitergeben können. Muss ich in den sauren Apfel beißen? Nein, Jesus sagt, eine wunderschöne Stelle könnt ihr nachlesen, vor dem letzten Abendmahl, vor seiner Verhaftung, da sagt er zu seinen Jüngern, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Abendmahl mit euch zu feiern. Wie sehr habe ich mich gesehnt, Gemeinschaft mit euch zu haben. Ist das nicht schön? Und ist das nicht gut zu wissen, dass das auch uns gilt? Jesus sehnt sich nach Gemeinschaft mit dir, mit mir. Er möchte gerne bei uns sein. Und er sagt so Sätze wie, wo auch nur zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich dabei. Da will ich sein. Und er sagt, wo wir nicht bei ihm sind, wo wir verloren sind, da macht er sich sofort auf die Suche. Und das war schon im Alten Testament, so im Paradies. Als Adam sich das erste Mal vor Gott versteckt, ihr erinnert euch, was sagt Gott zu ihm? Adam, wo bist du? Ich möchte hier nicht alleine sein. Ich möchte dich bei mir haben. Gott macht sich auf die Suche nach dem Verlorenen. Wo bist du denn? Komm doch wieder vor aus deinem Versteck. Ich liebe dich doch. Und so sagt Jesus genauso, ich bin gekommen, das Verlorene zu suchen. Der Vater liebt den Sohn und der Sohn den Vater und er ist in ihm. Und nun will Gott auch in uns sein, durch den Geist, und wir sollen in ihm sein. In dieser Liebesbeziehung, die von ihm ausgeht, das ist das Ziel von allem. Wenn wir da ankommen in seiner Liebe, dann werden wir das Ziel unseres Lebens nicht verfehlen. Auch wenn alles andere schief geht. Aber dann hast du das Ziel deines Lebens. Und das ist wunderbar. Und am Ende der Weltgeschichte, da wird es vieles nicht mehr geben, wenn wir Gott in unserer Mitte feiern. Wir werden keine Kirchen mehr haben, keine Altäre. Auch die Bibel werden wir dann nicht mehr brauchen, um darin zu lesen. Weil Jesus wird uns direkt erzählen. Wir werden direkt bei ihm sein. Aber eins wird's noch geben, bis in alle Ewigkeit, und das ist eben die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft mit Gott und auch miteinander. Wir werden einander in Ewigkeit nicht los. Und deshalb ist es gut, wenn wir hier schon Frieden miteinander schließen, wenn das nötig ist. Und so heißt es in der Offenbarung, stellt euch das mal vor, hört mal zu, vor dem Thron Gottes, Offenbarung 7. Danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und um die vier Wesen und fielen nieder vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an. Und das wird Herrlichkeit sein, wenn wir alle zusammen, alle Kinder Gottes, ihn anbeten. Ich kann mir das nicht vorstellen, aber ich weiß ganz sicher, da wird Freude sein. Richtige Freude, richtige Begeisterung, meinst du auch? Da werden wir aus dem Staunen nicht rauskommen. Da werden wir Tränen der Freude in den Augen haben, werden überwältigt sein und wir werden uns freuen an dieser Gemeinschaft, an der Gemeinschaft mit all denen, die zu Gott gehören und ihn anbeten. Das wird das Vollkommene sein. Und daran sehen wir auch hier schon auf der Erde, Gemeinschaft der Kinder Gottes tut gut. In der Gemeinschaft der Kinder Gottes liegt Freude, weil sie eine Erfindung Gottes ist. Und deswegen brauchen wir einander auch als Gehilfen zur Freude, dass wir uns gegenseitig immer wieder helfen, aus unseren Depressionen, aus unseren Löchern herauszukommen. Und wenn wir lesen in der Apostelgeschichte, wie das da zuging in der ersten Gemeinde, das war Freude. Einmütig, mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Cool, ne? Dem können wir nacheifern. Und wer wäre in so einer Gemeinschaft nicht gerne dabei? Das steckt auch an. Und in dieser Allianz-Gebetswoche, da habe ich das ein paar Mal ganz persönlich erlebt. Am Dienstagabend war ich mit Ashken zusammen in der Matthäusgemeinde beim Lobpreisabend. Und Ashken, du weißt, ich war ziemlich müde und platt. Ich hatte eigentlich gar keine Lust mehr auf so viele Leute. Habe ich da so hingeschleppt, in meinen Sitz plumpsen lassen. Und dann habe ich einfach nur gesehen, wie die da vorne Lobpreis gemacht haben. Wie fröhlich die waren, wie liebevoll die waren und dieser Abend, wie sie sich an Jesus gefreut haben. Und das hat mich mitgenommen. Da habe ich gemerkt, das hat mich abgeholt. Ich musste gar nichts machen. Das hat mich angesteckt. Das war voll schön. Am Mittwoch durfte ich im Dom sein, beim Mittagsgebet. Kleine Runde. 30 Leute. Ich durfte eine 5-Minuten-Andacht halten. Und wusste gar nicht, wie kommt das an? Und dann hinterher kam so ein halbes Dutzend überwiegend ältere Leute auf mich zu und haben sich so bedankt. Da dachte ich, boah, wie schön, dass Gottes Wort ermutigt. Und das waren, glaube ich, nicht so die typischen Leute aus unseren Gemeinden. Aber es war für mich sehr kostbar. Genauso kostbar wie der Lobpreisabend davor, aber ganz anders. Und dann am Freitagabend saßen wir hier in der Hundhorstgemeinde zusammen und haben Raclette gegessen, haben das so gemacht wie die Urgemeinde. Gegessen und dann hinterher haben wir noch gesungen. Und dann dachte ich da so und habe es auch gesagt, Mensch, jetzt hier einfach so fröhlich, frei von der Leber weg zu singen, das ist so schön, da braucht man gar nicht viele Leute. Und dann gestern das Männerfrühstück, 80 Männer in der Gemeinde Gottes in Woltmershausen. Und da auch so zu merken, was uns verbindet, die Sehnsucht, die gemeinsame Liebe zu Jesus. Und einer sagte, Männer haben nicht Sehnsucht, Männer sind Sehnsucht. Das ist so bei mir hängen geblieben, ja. War auch cool. Ich war noch nie beim Männerfrühstück irgendwie gewesen, das war super. Und dann in der Hope-Gemeinde, da müsst ihr mal gewesen sein. War schon mal jemand in der Hope-Gemeinde? Da ist also eine Riesenshow, Bühne und toller Sound und ja. Und da einfach so die Fülle der Menschen, ein paar hundert Menschen zu sehen, das war so ein Vorgeschmack, wo ich denke, ja, so ähnlich, aber noch cooler wird's dann mal sein. Auch voll schön. Und heute wissen wir noch nicht, heute Nachmittag, aber ich bin gespannt. Bremer Dom. Also, wir als Geschwister tun einander gut. Es liegt Freude im Miteinander der Kinder Gottes. Amen. Das waren 3 Punkte. Gott ist Gemeinschaft und wir sind Ebenbilder, wenn wir in liebevoller Gemeinschaft miteinander sind. Und das Ziel von allem ist immer noch diese Gemeinschaft und Anbetung Gottes. Amen.